ARD. MDR Kultur unter Büchern auf der Leipziger Buchmesse.
Dann lege ich meinen Stift weg, setze mich gerade hin und sage hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie und ihr es so früh auf die Leipziger Buchmesse geschafft haben, an den Stand von MDR Kultur. Schön, dass Sie alle da sind und schön, dass du da bist, Caleb Erdmann.
Schön, hier zu sein.
Wir sprechen über Calebs Debütroman Wir sind Pioniere und ich glaube, ich erzähle erstmal so ein bisschen was über dich und dann ein bisschen was über das Buch und dann sprechen wir miteinander. Du wirst ein bisschen was lesen aus dem Buch und dann, glaube ich, müssen wir auch schon wieder runter von der Bühne. Also Caleb ist Jahrgang 1991, hat in Leipzig am Deutschen Literaturinstitut studiert und ist selbsterklärter Textproduzent. So, zumindest beschreibt er sich so auf seinem Instagram-Profil und seiner Website. Er ist Autor für Unterhaltungsformate im TV, er ist Dramatiker, Poetry-Slammer und jetzt auch Gewinner des Debütpreises der Lit Cologne ganz frisch für Wir sind Pioniere, seinen ersten Roman. Das ist ein Applaus wert, ja.
Danke.
In dem Buch geht es um zwei Leute, Vero und Bruckner, die sind beide ein Paar und haben eine offene Beziehung, was natürlich Probleme vorprogrammiert sozusagen. Auf einmal ist Vero nämlich schwanger und der Roman erzählt davon, wie Vero und der Bruckner versuchen, in ein erwachsenes Leben zu finden und herausfinden müssen, was es überhaupt ist, ein erwachsenes Leben. Habe ich das gut zusammengefasst?
Absolut.
Ich fand beim Lesen des Buchs total interessant, wie plastisch Vero und der Bruckner und diese ganze Welt war. Wie sind diese Figuren zu dir gekommen? Wie hast du die entdeckt?
Ich glaube, der Ursprung des Textes waren Experimente, die ich gemacht habe am Literaturinstitut mit der Transkription von Sprachnachrichten. Und ich habe quasi versucht herauszufinden, wie man Mündlichkeit, auch innere Mündlichkeit, literarisch darstellen kann. Und das war, glaube ich, zuerst da. Also ich glaube, die Form war zuerst da, so diese Art von Denken, dieses Atemlose, was, finde ich, auch ein bisschen passt zu der Generation, die da beschrieben wird. Und ich glaube, dann sind die Figuren so ein bisschen dazugekommen, gerade auch in dieser schnellen Bewegung.
Transkription von Sprachnachrichten als irgendwie Ausgangspunkt für die Form ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil dann können wir gleich mal über die Form sprechen. Die ist ja eigentlich recht ungewöhnlich. Du hast auf Groß- und Kleinschreibung verzichtet und auch auf Satzzeichen. Warum?
Ja, also wie gesagt, fing es als Experiment an und ich hatte dann das Gefühl, dass es eben die adäquate, die richtige Form ist, um diese Art von Atemlosigkeit, auch atemloser Innerlichkeit darzustellen. Und ich habe mit meinem Verlag auch gemeinsam mal das Experiment gemacht, das quasi zu übersetzen, zumindest das erste Kapitel. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass es so, wie es jetzt ist, ohne Punkt und Komma, besser zu lesen ist, flüssiger zu lesen ist, weil es eben korrespondiert mit der Form und Form und Inhalt auf eine Art und Weise eine Einheit bilden, die also einfach ein Gesamtkonzept ergeben.
Aber musstest du dolle mit dem Verlag streiten, damit die das akzeptieren? Weil die sind ja dann doch immer so, es soll schon irgendwie auch sich gut verkaufen, ja. Und wenn da keine Punkte drin sind, was sollen denn die Leute denken?
Also ich war eigentlich sehr dankbar für die Art und Weise, wie mein Verlag damit umgegangen ist, weil die eben gesagt haben, du wirst dich vielleicht hinterher ärgern, wenn du es nicht ausprobiert hast. Und vielleicht kommt ja dabei raus, dass es quasi ein doppelt so gutes Buch ist, wenn es Zeichensetzung hat. Aber letztlich war ich dann sehr dankbar, dass wir gemeinsam zum Schluss gekommen sind, dass, wie gesagt, Form und Inhalt eben in dieser Art und Weise zusammengehören. Und ich war dann sehr froh und auch dankbar, dass mein Verlag mir in dem Punkt gefolgt ist.
Ich glaube, du hast gesagt, das ist sehr flüssig zu lesen. Ich würde vorschlagen, dass du vielleicht mal ein bisschen was daraus vorliest und uns quasi auch den Beweis lieferst, dass dem wirklich
dass
so ist.
Dass man es lesen kann. Auch wenn ich mich jetzt verhaspel, das ist so peinlich. Ja, dann mache ich das mal. Ich fange an. Ich lese 5 Minuten einfach vom Anfang weg. Das erste Kapitel heißt Graz und beginnt so. Horsekeeping, Horsekeeping, schreit jemand vor der verdammten Tür. Horsekeeping und ich schrecke auf. Ich stehe kerzengerade im Bett. Ich vergesse konsequent immer Do Not Disturb draußen dran zu hängen und deshalb werde ich immer disturbed zu völlig unmenschlichen Zeiten vom Housekeeping. Ich schreie also nein, nein, ich bin noch drin, nein, nein, nein. Es ist 8:30 und über dem Raum hängt wie eine Käseglocke schwerer Alkoholdunst. Ich ersticke fast. Ich mache das Fenster auf und versuche wieder wegzudämmern, während mir die größte Verkehrsader von ganz Graz in den Ohren liegt. Ich mache das Fenster wieder zu, aber keine Chance, ich bin wach. Ich liege also da und schaue auf den Fernseher, der wirklich lächerlich klein ist, wie eine Karikatur von einem Fernseher. Und ich überlege, ob ich Lust habe, ihn einzuschalten und denke dann, nein, lieber nicht. Ich schaue also stattdessen auf mein Handy und da ist eine WhatsApp von Vero und da steht, sie ist schwanger. Sie hatte zwar in den letzten Wochen gesagt, sie weiß es eh, aber ich freue mich trotzdem nochmal wie bescheuert. Ich springe aus dem Bett und headbange in meinem Dunst, bis mein Kopf grässlich schmerzt. Plötzlich wieder Horsekeeping und ich stehe da in der Unterhose in meinem eigenen Mief und schreie nochmal nein, nein, nein. Aber er lässt nicht locker und ich gehe zur Tür und da steht ein riesiger Typ mit einem Motorhead-Shirt. Ihm hängt so ein langer grauer Haarzopf über die Schulter, der durch Haarbänder in mehrere Abschnitte unterteilt ist und wir gucken uns an und dann sagt er noch ein letztes Mal ganz leise Horsekeeping und ich sage, ich brauche kein Horsekeeping, das habe ich doch die ganze Zeit geschrien und er meint, nein, er ist der Hausmeister, er muss was abschrauben im Bad und ich so, warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt und er so, viele unserer Gäste sprechen kein Deutsch und ich so, okay, dann schrauben Sie mal und er verschwindet im Bad. Ich sinke zurück aufs Bett, mein Kopf brennt ziemlich fies vorne rechts und alle 2-3 Minuten ein dumpfer Schlag von innen gegen die Stirn. Dieses knallsüße Energy-Zeug, das hätte nicht sein müssen. Ich sehne mich nach Acetylsalicylsäure, aber der Horsekeeping-Hühne versperrt mir den Zugang zu Wasserhahn und Aspirin. Wie man einfach so sagt, okay, cool, wir machen ein Baby und zack, ist ein Baby heilige Scheiße. Als der Hühne fertig geschraubt hat, stürze ich ins Bad, lege mir 2 Tabletten auf die Zunge und hänge mich unter den Haaren, bis ich fast kotzen muss. Dann stelle ich mich unter die Dusche, so kalt wie möglich, bis ich nichts mehr spüre. Pia, Mia, Lina, Lara, denke ich dabei. Und dann Paul, Felix, Jotam, Gregor, kann ja auch ein Junge werden. Dann geht's aus der stickigen Höhle in den stickigen Flur. Oskar, Vincent, Jona, denke ich im Aufzug. Und dann Rina, Tina, Thea. Und es geht raus aus dem Hotel auf die Verkehrsader an eine Reihe Zeitungskästen vorbei. Darauf 5-mal nebeneinander der österreichische Kanzler, wie er bedauernd und schuldbewusst in die Kamera guckt. Ich steige in die Tram. Wir dringen über die Annenstraße ins Zentrum vor und über uns taucht der Schlossberg auf, der sich so behäbig Platz macht, dass die Gassen ganz eng zusammengedrängt werden. Da, wo ich aussteige, an der Mur, liegt das Kunsthaus, ein irres Teil, eine Amöbe, ein Bakterium mit kleinen Fühlerchen obendrauf, ein völlig amorphes, fettes, riesiges, organisches Ding aus Glas und Stahl. Das Kunsthaus wälzt sich da also wie eine Made rein in das Barock und angeblich sollen die Grazer das Ding Friendly Alien nennen, was mir verdammt gut gefällt. Kira, Dina, Sina, Lina, denke ich. Und dann denke ich, halt Moment, Lina hatte ich schon und ich überlege, ob ich Vero anrufen solle oder ihr wenigstens zurückschreiben, aber ich weiß auch, wie Vero so kommuniziert und dass wir uns jetzt erstmal beide allein freuen müssen. Sie freut sich in Stuttgart und ich in Graz. Aber dann schicke ich doch ein Smiley, ein ganz normales Smiley, nicht mit Herzaugen oder offenem Mund oder großen Augen, nur ein sympathisch lächelndes Smiley, ein zufriedenes, glückliches, von innen erfülltes Smiley, das große Gefühlsausbrüche gar nicht nötig hat, weil es ein, naja, man könnte sagen, Gottvertrauen hat. Ein Smiley in der Blüte seines Lebens, das gerade erfahren hat, dass es Vater werden wird. An der Mur vor dem Friendly Alien kaufe ich mir eine Bratwurst und eine Flasche Fanta und inhaliere beides gleich da vor dem Stand und meine Gedanken schaffen es durch die unruhige Nacht hindurch nach gestern Abend, wo ich mit den Booster Rooster Leuten gesoffen habe. Eigentlich habe ich mit Kunden gerne so wenig wie möglich zu tun. Ich bin der Meinung, es ist als Moderator sogar besser, so wenig wie möglich zu wissen über die Leute, die einen dafürs Rumhampeln bezahlen. Aber diese Typen waren für junge Start-up-Freaks, die ihren Energy Drink pushen wollten, echt in Ordnung. Sie meinten also so, jetzt testen's mal das Produkt, Herr Bruckner, und haben mir das Glas halb mit Booster Rooster und halb mit Wodka vollgeschüttet, widerlich, aber ist dann doch gut reingegangen, also mindestens 5 habe ich getrunken zum Kotzen. Also die füllen mich ab und erklären mir das Konzept ihres Eurovision Song Contest Public Viewing, das ich dafür sie moderieren soll, also ihr Booster Rooster, wie heißt es noch, also Presents, nee, also Booster Rooster Presents Open Air Eurovision Song Contest Gala heißt die Scheiße. Also ob das eine gute Werbestrategie ist, steht auf einem anderen Blatt, aber ich nehme die Kohle und beschwere mich nicht. Die Wodka Roosters hängen mir wie ein schwerer Rucksack am Körper, als ich das Friendly Alien betrete. Ich kaufe mir ein Ticket und stelle mich auf das Rollband, das mich mit flacher Steigung ganz langsam in den Bauch der Amöbe reinbefördert. Es ist dunkel da oben, super wenig Licht kommt durch die Rückenfühler rein und ich gehe zügig durch die Ausstellung durch, weil mich Kunst nicht interessiert. Ich gehe die 2. Rolltreppe hoch auf die Aussichtsplattform. Da oben ist man fast vis-à-vis dem Schlossberg und guckt runter auf die Mur. Jacques, denke ich. Und dann Jacques, Bullshit, was für ein Bullshit, Jacques doch nicht. Jetzt brauchen wir ja wahrscheinlich eine größere Wohnung, mindestens 3 Zimmer. Darauf wird's hinauslaufen, muss man in Stuttgart auch erstmal machen. Runter fahre ich mit dem Lift, um nicht nochmal an der ganzen Kunst vorbeilatschen zu müssen. Ich verlasse den Blob und lächele dem Wurstmann zu, den kenne ich jetzt schon ein bisschen, und ich betrete beherzt die Erzherzog-Johann-Brücke. Vor einer Sportsbar bleibe ich stehen, denn sie zeigen keinen Sport, sondern den Kanzler, wie er vor einem Strauß Mikrofone das nun wirklich superschöne Wort Schmutzkübel-Kampagne sagt. Eine Schmutzkübel-Kampagne gegen ihn. Und dann sagt er, nichtsdestotrotz habe er sich wie ein Schulbub verhalten, es sei eine unschöne Geschichte gewesen. Ich schleppe mich weiter in die Innenstadt hinein und meine eigene unschöne Geschichte von gestern Abend steht mir etwas gnädiger gegenüber. Ich lasse den Schlossberg hinter mir und trotte am Steirischen Landesmuseum vorbei. Kuno Bruno Juno, denke ich. Danke.
Vielen Dank. Das war der Anfang des Buchs, der spielt in Graz, hast du ja schon erzählt, und es ist dann wie so ein bisschen wie so ein Roadtrip, also die Geschichte geht weiter nach Stuttgart, nach Mannheim, ich glaube München ist auch dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich fand es interessant, dass du auch diese Orte immer so konkret benennst. Warum ausgerechnet Stuttgart und Mannheim und Dinkelscherben, was wirklich kein Mensch kennt?
Kennst du Stuttgart nicht, oder?
Ich war noch nie in Stuttgart. Okay. Also nicht persönlich.
Aber ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich über die vielen Jahre, die ich so Bühnenliteratur gemacht habe und auch viel rumgereist bin, einfach ein totales Faible für Städte entwickelt habe, die, Svenja Gräfen hat es in ihrem Blurb, finde ich, ganz toll ausgedrückt, wenig erzählte Orte sind. Und das fand ich irgendwie so viel interessanter, als nochmal irgendwie in Berlin zu starten oder so. Und idealerweise, oder mein Vorhaben war auch, dass die Städte ein Stück weit auch zu Protagonisten werden, also auch so im Interesse für diese, gerade in Mannheim, für diese kleinen, absurden Fun Facts eigentlich letztlich, die so in den Städten stecken. Da habe ich ein totales Faible dafür und da hatte ich total Lust drauf, das so zu verwirklichen.
Aber trotzdem würden die beiden ja auch gut nach Berlin passen, Vero und der Bruckner, oder?
Das stimmt, ja, voll.
Die sind ja so Vertreter einer sehr spezifischen Generation. Ich glaube auch der Generation, der wir beide angehören, behaupte ich jetzt mal, die Millennials, die mal so vor ein paar Jahren so das waren, was heute die Gen Z ist, so die Trendsetter, die auf die alle geguckt haben, wo Spiegel Online geschrieben hat, dass sie den Arbeitsmarkt kaputt machen und was nicht alles. Und die sich jetzt so langsam aus dem öffentlichen Bewusstsein verabschieden. Das ist auch so ein bisschen so ein Abgesang auf diese Generation.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem halt auch eine Konfrontation mit der Realität für diese Generation, dass eben klar wird, dass diese ganzen ausgedachten Berufsbezeichnungen, die sie sich so überlegt haben, irgendwann ihre Gültigkeit verlieren und auf einmal die Lebenskonzepte ihrer Eltern und das Überkommene auf einmal doch nicht so grau und sinnlos aussieht und sie sich eben überlegen müssen. Und darum geht es, glaube ich, ganz zentral, was sie davon übernehmen, was sie davon nützlich finden und inwiefern sie trotzdem ihre eigene Freiheit behalten können.
Ist das dann auch quasi die Pionierleistung, die beiden vollbringen müssen?
Genau, ja. Aber wie du das schon so schön in deiner Rezension gesagt hast, ist es eben auch eine trotzige Selbstbehauptung. Also es ist natürlich halb Stolz, aber halb auch ein bisschen Angst und Grundpanik, die darin liegt.
Ja, auch so ein bisschen, wir müssen jetzt auch Pioniere sein, um quasi dem Anspruch an sich selber irgendwie erwachsen zu werden und trotzdem cool zu bleiben.
Absolut.
Oder? Jetzt muss ich mal ganz kurz auf meinen schlauen Zettel schauen. Ich habe ganz viele Fragen, die hier draufstehen, dir schon gestellt, aber eine Sache, die ich ganz spannend fand an dem Buch, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen, das ist so die Aspekte von Parodie und Satire. Also Vero und der Bruckner, die sind ja, die nimmst du ja schon irgendwie sehr, sehr ernst. Wie groß war die Versuchung, halt eine Parodie auf diese Generation und diese Lebensentwürfe zu schreiben und die sozusagen so ein bisschen als ja auch so hilflose Trottel hinzustellen?
Also sie sind ja ein bisschen hilflos, aber für mich war es halt, gerade weil ich auch der Generation angehöre und weil auch mein ganzes Umfeld so diese Konflikte, mit diesen Konflikten ringt, war es für mich ganz klar, dass es eben ein liebevoller Blick sein oder nur ein liebevoller Blick sein kann. Oder also ich wüsste gar nicht, aus welcher Position heraus ich mich hätte lustig machen können oder so, weil dann, das wäre ja so ein bisschen, als ob man sich über sein eigenes Spiegelbild lustig macht.
So. Ja, wenn ich so an so Leute wie Christian Krach zum Beispiel denke, die haben es ja schon sehr gut geschafft, sich über ihre Generation auch so mit so einem zynischen Blick zu erheben.
Das stimmt, ja, voll.
Und das fehlt dem Buch ja ganz. Ich musste beim Lesen so ein bisschen an Leif Rand denken, der vor ein paar Jahren mit Allegro Pastel auch für sehr viel Furore gesorgt hat, der ja auch eine ein bisschen ältere Generation, also jetzt nicht irgendwie die Ende der 80er, Anfang der 90er geboren sind, sondern eher so Anfang, Mitte verhandelt hat und in dem Buch eben erzählt hat, wie die sich schon in diesen widersprüchlichen Lebensentwürfen auch so eingerichtet hat. War das so eine Richtschnur für dich? Hast du dich da so ein bisschen auch orientiert an, was gibt's an Büchern über diese Generation schon?
Also nicht so richtig. Leif Rand habe ich zum Beispiel, ist noch auf dem Lesestapel. Das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Und ich bin auch leider Gottes, das tut mir auch selber leid, aber lese ich immer unglaublich wenig deutsche Gegenwartsliteratur. Ich bleibe irgendwie oft auch am Amerikanern oft hängen und irgendwie aus den 60ern, 70ern. Also ich hatte so das Gefühl, dass ich schon so sehr aus meiner eigenen Erfahrungswelt so geschöpft habe. Also ich hatte keine konkreten Vorbilder.
Ich meine, es soll um dein Buch gehen, aber hast du einen Buchtipp?
Immer Philip Roth einfach.
Okay. Aber Thema, nochmal um nochmal auf das Thema Satire und Parodie zurückzukommen. Es spielt ja trotzdem so ein bisschen eine Rolle. Also es ist ja auch eingebettet in den Niedergang des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz am Anfang. Und es spielt auch so eine Rolle, du hast diese erfundenen Berufsbezeichnungen erwähnt. Es spielt so eine Start-up-Kultur eine Rolle. Wie wichtig waren diese Elemente für dich, als du den Roman gebaut hast?
Du meinst diese satirischen...
Genau.
Schon wichtig. Also ich finde, es liegt halt ein unglaublicher Humor darin und ich finde, dadurch, dass man den Humor herausarbeitet, arbeitet man gleichzeitig auch was Tröstliches heraus. So, also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ziel, dass es eben nicht nur, okay, das sind irgendwie alles Clowns, sondern auf eine Art und Weise ist es auch tapfer ist es. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber wie die da so sich quasi als Wellenbrecher so in die Widrigkeiten dieses Millennial-Lebens stellen und so weiter. So. Und die Figuren auch in ihrem Struggle und ihrem Kampf ernst zu nehmen, war mir, glaube ich, wichtig. So.
Sie schlagen sich ja auch so ein bisschen durch. Also irgendwie der Bruckner hat was mit Medien studiert und macht jetzt eben diese Moderation und Vero ist eine studierte Architektin, die jetzt Kellner hat. Das kann man vielleicht so noch für den Background mitgeben. Aber wie schwer ist es dir gefallen, da nicht irgendwie so in so allgemeinen Kulturpessimismus zu verfallen? Also weil das ja auch irgendwie was ist, was finde ich gerade so Popliteratur oft was Popliteratur sich oft annimmt, ist dann so ein, irgendwie alle sind so desillusioniert und entfernt von ihren Gefühlen. War das irgendwie so eine Versuchung, sich dem auch hinzugeben, weil es einfach irgendwie funktioniert und so eine ja auch fast schon tradierte Erzählhaltung ist sozusagen? Mhm. Oder kam das einfach so liebevoll aus dir raus?
Ich glaube, also ich kenne diesen Reflex, aber ich glaube, ich hatte den gar nicht so, weil ich einfach auch selber... Also ich meine, vielleicht kann man gar nicht anders als kulturpessimistisch sein, aber ich bin es gar nicht so stark. Also ich finde irgendwie auch, genau, hatte ich ja jetzt auch schon gesagt, so eher so diese Zugewandtheit zu diesen Struggles war so eher mein Ansatzpunkt. So, ja.
Das ist ja auch irgendwie, glaube ich, eine sehr viel zeitgemäßere Erzählhaltung als der Zynismus und die Ironie.
Voll, ja.
Beim Vorlesen hat man so ein bisschen gemerkt, so das würde auch ganz gut als quasi Stand-up oder so Poetry-Slam-Text funktionieren, oder?
Ja, also ich kriege natürlich die Frage so oft gestellt, weil ich auch aus der Slam-Szene komme. Aber für mich, also ich sehe, dass es so einen starken Bezug gibt, natürlich, weil es ein sehr sprachliches Buch ist, weil es so diese Atemlosigkeit hat. Aber für mich war der Impetus ein anderer. Also ich wollte wirklich darüber nachdenken, wie man Sprachlichkeit eben literarisch darstellen kann. Und insofern war das vielleicht auch so ein bisschen so eine Abkehr von diesem Format der Bühnenliteratur, wo man ja, oder Slam Poetry, Spoken Word, wo man ja immer nur diese 5 Minuten hat, unglaublich auch laut und grell und on point sein muss. Und das habe ich eben unglaublich genossen, auch in dieser Zeit im Literaturinstitut, die lange Form anzupacken, zu schauen, wie kann man eine Geschichte, eine Figur auch über 30, 40, 50 Seiten entwickeln. Und insofern war es vielleicht für mich eher, also ich sehe den Zusammenhang, aber für mich ist es, glaube ich, eher im Gegenteil quasi ein bisschen ein Abschied von dieser schnellen, rhetorischen, bühnenliterarischen Form.
Aber es funktioniert ja trotzdem, glaube ich, auch ganz gut, hat man ja jetzt gemerkt. War es für dich eine große Herausforderung, diese Abkehr zu vollziehen?
Ja, und es war auch, also wie ich gerade schon gesagt habe, fast wie ein Training. Also ich habe halt ganz viel experimentiert, wie ich eben mein Schreiben in ein literarisches Schreiben überführen kann. Und ich glaube, dass ich habe da schon viel dran gezwackt, dass um gerade so diese grellen, lauten Begriffe, die man ja für einen Text auf der Bühne immer gerne benutzt oder braucht, so ein bisschen rauszustreichen, ein bisschen vorsichtiger, genauer zu werden und eben auch, ja, ein bisschen auch mir selber die Zeit zuzugestehen, eben wie gesagt, über einen langen Zeitraum, über die Langstrecke ein Thema zu behandeln, ja.
Ich gucke die ganze Zeit irgendwo, wie viel Zeit wir eigentlich noch haben. Ich bin hier ja immer so ein bisschen ohne Uhr und
fünf.
Nadine sagt fünf.
Super.
Ja, ich glaube, vielleicht willst du zum Schluss noch ein bisschen was lesen, so für 5 Minuten.
Total gerne.
Hast du noch mal Lust?
Ich würde dann noch eine kurze, ganz kurze Passage, 2 Minuten aus dem 2. Kapitel lesen. Der Roman ist immer abwechselnd erzählt, Vero und Bruckner. Und ich lese jetzt einfach mal aus dem 2. Kapitel. Ja. Jetzt hätte ich fast das Mikro weggelegt. Stuttgart. Das beste Ergebnis liefert der Morgenurin, sagt eine nüchtern gestaltete Seite im Internet, und deshalb habe ich gewartet und wachgelegen und mich gefragt, ab wann man von morgen sprechen kann und wann es noch Nacht ist und ob es einen exakten Moment gibt, in dem sich der Nachturin in einen Morgenurin verwandelt. Ich wundere mich über meine Aufregung, weil ich es doch eigentlich schon länger im Urin habe. Ich bin 13 Tage über meiner Periode, nach der man sonst die Uhr stellen kann, und jetzt muss der Urin bloß noch zum Sprechen gebracht werden. Es ist 5.28 Uhr und ich hocke in meinem fensterlosen Bad auf der Schüssel und studiere die Testverpackung, auf der eine Frau eine Geste macht, die sich mir nicht im geringsten erschließt. Es sieht aus, als würde sie betteln, aber gut gelaunt, eine gut gelaunte Bettlerin. Vielleicht versucht sie, einen Deal mit dem Schicksal zu schließen, vielleicht will sie verhandeln. Die letzten Monate waren sehr schön, immer Baby hier, Baby da. Also jetzt schauen wir mal, ob du wirklich da drin bist. Baby, 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 summ ich vor mich hin wie ein Popsong. Baby, 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 bist du da drin? Während ich das Stäbchen vollpinkle, das Warten auf den Morgenurin hat sich gelohnt, denke ich. Er ist fast bernsteinfarben oder, wie die nüchterne Internetseite sagt, konzentriert. Es riecht richtig schön nach Urin und ich rechne mit einem exzellenten Ergebnis. Ich lege das Stäbchen auf den Waschbeckenrand und dann verlasse ich das Bad und tigere im Wohnzimmer herum, immer im Kreis. Ich hüpfe aufs Sofa 3 Schritte, dann wieder runter auf den Rand des Teppichs entlang, 4 Schritte, einmal um die Staffelei, 2 Schritte und wieder rauf aufs Sofa. Beim 3. Mal bleibe ich am Fenster hängen und schaue runter in die Schlucht, wo am Ende der Röslinstraße das Loch um den Bahnhof klafft. Seit letzter Woche stehen da 5 haushohe Betonteile in der Kiesgrube. Das sind die Stützpfeiler für den Tunnel. Die 30 Meter hohen Betonriesen stehen da unten konspirativ im Kreis, wie für eine wichtige Besprechung. Und um sie herum ein Schwarm von Warnwestenmännchen mit weißen Helmen, die auf und ab gehen im Schlammloch. In mir brennt es. Deshalb schlüpfe ich in ein Kleid und mache die Tür auf und entferne mich von dem vollgepissten Streifen die Treppe runter. Wir sind dran mit Kehrwoche. Das habe ich vor Stuttgart auch nicht gewusst, dass es das wirklich gibt, Kehrwoche. Ich dachte, das ist nur so ein antischwäbisches Ressentiment. Aber sie kehren wirklich. Sie kehren allen Ernstes. Das Kehren ist eine religiöse Angelegenheit und man scherzt nicht darüber. Draußen pfeift ein frischer Wind durch den Canyon. Nach 1,5 Jahren habe ich mich immer noch nicht an diese Schluchten gewöhnt. Ein paar Mal habe ich versucht, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, aber es war ein Desaster. Man müsste Leistungssportlerin sein. Die Straßen sind quasi senkrecht. Der Himmel über dem Kessel hat eine fröhliche Pfirsichfarbe und da hinten, über Feuerbach, taucht die Morgensonne auf. Danke.
Danke. Danke, Caleb Erdmann, dass du bei uns warst.
Hat Spaß gemacht.
Das Buch heißt Wir sind Pioniere. Es erschien bei Park X Ullstein und hat ja den Debütpreis der Lit Cologne gewonnen und ist sehr lesenswert. Danke Ihnen, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Noch mehr Literatur gibt's bei MDR Kultur und in der ARD Audiothek.